von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Es ist immer die Frage zu stellen bei diesen ganzen Genehmigungsgeschichten, gerade auch, wenn ich das wieder von Windrädern höre, wie viel absurd viele, ich glaube, immer noch Papierordner du für ein einzelnes Windrad brauchst. Das ist schon sehr seltsam.
Ja, also ich erinnere mich an einen, das war ein Abend 1985. Mhm. Da kam mein Papa nach Hause, der war Maschinenbauer und war für Anlagenelektronik von einer großen Düngemittelfabrik zuständig. Und zwar dafür, dass die, wenn die kaputt geht, dass sie repariert wird. Ne? Mhm. Dann hat man sich an ihn gewendet, da hat er sich den Schaden begutachtet und dann hat er die Firmen von draußen reingeholt, die das reparieren. Eine sehr verantwortungsvolle Position,
ja,
aber eben eine handwerkliche Position. Der war Handwerker. Mhm. Nicht? Und eines Abends kam er nach Hause, war völlig geknickt und dann sagte er mir, weißt du, was Kaizen ist? Kaizen ist japanisch, mhm, und heißt ständige Verbesserung.
Ja.
Kaizen. So, und da hat er gesagt, ja, wir haben jetzt dieses Kaizen-Modell und ich muss mich jetzt ständig irgendwie hinterfragen. Das geht darum, dass unsere Prozesse optimiert werden. Er war völlig baff davon, dass er das jetzt machen muss. Er sagt, ich will auch nur meine Arbeit machen. Das hat bisher immer geklappt und jetzt soll ich Kaizen machen. Das bringe ich zeitlich gar nicht mehr unter. Und da habe ich noch gesagt, ja, Prozessoptimierung, das macht man auch einmal und dann ist gut. Dann sind die Prozesse ja optimiert. Also lass dich da mal drauf ein und gut ist. Ne?
Das ist nicht Kaizen.
Der hat Kaizen halt gemacht bis zu seinem beruflichen Ende. Ne? Und seit also Mitte der 80er wird überall, jederzeit Prozessoptimierung betrieben. Mhm. Überall. Habe ich ja selber auch. Ich habe diverse Arbeitsstellen gehabt. Überall wurden Prozesse optimiert. Ständig kamen da irgendwelche Leute von draußen, mhm, und die haben sich das alles angeguckt und haben dann gesagt, wo man optimieren muss und dann wurde das dann auch optimiert. So, ich habe aber das Gefühl, ja, dass irgendwie trotzdem die ganze Zeit alle möglichen Prozesse komplexer geworden sind. Und das ganz besonders in den Behörden. Du bist da jetzt tiefer drinne.
Ja.
Hast du auch das Gefühl, dass die Prozesse in den Behörden eigentlich nicht optimiert werden? Oder woran liegt das, dass das immer, dass man da mit 50 Aktenordnern, hast du auch die Lanz-Sendung gesehen, oder wie?
Ja, nee, das war in verschiedenen, Lanz gucke ich nie an, das kann ich nicht so gut ertragen, aber das wurde in verschiedenen Sendungen immer wieder kolportiert. Ich weiß auch nicht, ob das die Spitze des Eisberges oder irgend so ein Extremfall ist. Es schien mir aber in der Berichterstattung eigentlich regelmäßig so zu sein. Ich frage mich, papierloses Büro, das ist ja auch noch nicht so ganz erreicht.
Ach so, papierloses Büro. Ich habe ja einen Großteil meines Studiums durch Speditionsarbeit finanziert. Ich, mhm, war in einer Spedition in der Distribution und Abfertigung. Ne? Also
ja,
ich habe da so ein bisschen Spediteurskram gemacht. Als ich angefangen habe damit, das war so Mitte der 90er, und da hieß es ja, brauchst dich gar nicht mehr dran zu gewöhnen an diese und jene Abläufe. Das läuft jetzt sowieso alles demnächst papierlos. Mhm. Also abends Query ziehen. Also Query ziehen heißt, du schaust dir die Vorgänge nochmal an. Du druckst dir die Vorgänge nochmal aus und dann guckst du damit, also liest du darüber, was denn so passiert ist, damit du einen Überblick hast.
Ja,
Query ziehen wird es nicht mehr geben und die ganzen Belege wird es nicht mehr geben. Die Kunden kriegen alle so einen Scan und dann geht das sofort hier bei uns am Computer und dann müssen wir das nicht mehr. Und ich habe tatsächlich die 4 oder 5 Jahre habe ich da gearbeitet. Mhm. Da habe ich tatsächlich die ganze Zeit über alles gebraucht, was ich am Anfang gelernt hatte. Und nie wurde da irgendetwas papierlose Spedition. Und ich weiß, dass auch heute, ich habe einen guten Freund, einen guten Bandkollege, der ist Spediteur, Seespediteur.
Ja.
Und der erzählt das heute noch. Papierlos ist da noch gar nichts. Das ist immer noch wie Mitte der 90er. Also,
und Moment. Es ist ja auch alles noch digital. Es ist Papier und digital, ne?
Ja, es ist Papier und digital. Aber es war ja so gedacht, dass das Papier ganz wegfällt.
Ja, natürlich.
Ja? Also du musst immer noch, wenn du so ein Kunde bist und was verschickst, musst du immer noch so einen kleinen Collie-Code abziehen von so einer Kleberolle, die man dir gegeben hat. Und dann klebst du das rauf auf deinen Sendungsschein. Und dann scannt der Fahrer das. Aber dass der Fahrer das von deinem Electronical Device, das du schon 95 haben solltest, scannt, das passiert immer noch.
Was ganz gut funktioniert, vielleicht ist es langsam irgendwann auch im Logistikbereich, sozusagen im professionellen Logistikbereich auch so. Ich kann ja jetzt zum Postshop, zum DHL-Shop gehen oder zu Hermes und ich druck gar nichts mehr aus. Der druckt das für mich aus. Und der hat dann gleich so einen professionellen Aufkleber, das ist natürlich viel geschickter und ich muss nicht auch noch mein Papier dafür opfern. Deswegen ist das für mich papierlos, für die Leute vor Ort immer noch nicht. Weil ja irgendwie das Paket markiert werden muss. Das verstehe also ich so.
Stimmt, bei Hermes ist ja nichts anderes als eine Briefmarke raufkleben. Mhm. Ne? In der Spedition fällt ja alles das an, was du als Kunde, womit du als Kunde gar nichts zu tun hast. Der Kunde in der Spedition, der klebt im Prinzip auch nur eine Briefmarke rauf. Der hat halt eine Briefmarkenrolle ausgehändigt bekommen von der Spedition. Das sind so Colli-Nummern nennt man das. Das ist eine Nummernabfolge, die nur er hat. Von der aus kann man den Kunden identifizieren und kann den Herkunftsort identifizieren.
Ja.
Und die hat nur er. Aber das klebt da auf den Lieferschein. Und das klebt da auch auf seinen eigenen Lieferschein. Na, er hat selber Lieferscheine. Manchmal kriegt er die auch von der Spedition, aber nicht alle Kunden wollen die nutzen. Viele Kunden wollen ihre eigenen Lieferscheine haben. So. Und diesen Lieferschein, den kriegst du bei der Spedition in die Hand. Und dann hackst du die Daten von dem Lieferschein, hackst du in den Computer. Mhm. Und dann kann der Computer, dann weiß das Computersystem, was in dem Paket drin ist.
Ja. Aber das genau, du hackst das in den Computer.
Richtig, genau. Und das war so gedacht, dass das alles nicht mehr stattfindet. Mhm. Und dieses Papier, diesen Lieferschein, den musst du auch ablegen. Den machst du abends in die Ablage. Und wenn der Vorgang irgendwie eine Frage aufwirft oder so, dann musst du auch in diesen Ablagenordner. Dann nutzt dir das System, nutzt dir da gar nichts. Du musst in den Ablagenordner und gucken, was steht tatsächlich auf dem Lieferschein drauf. Denn vielleicht hat sich der Typ, der das in den Computer gehackt hat, und das ist das, was am häufigsten passiert, irgendwo vertippt. Also 10 Kilo statt 100 Kilo oder andersrum. Oder Stahlmantelgeschosse statt Kugelschreiber oder andersrum. Ne? Und das wird dann offenbar. Das war so der häufigste Fehler.
Stahlmantelgeschosse statt Kugelschreiber ist irgendwas mit Metall. Ja, ja.
Ich wollte es mal ein bisschen spannend machen für unsere Zuhörer. Nicht, dass sie denken, die beiden Administrationsfreaks schon wieder.
Okay, ich habe nicht spannend.
Die ganze Zeit über öffentliche und private Verwaltung.
Ich habe es nicht so spannend, deswegen führe ich das gar nicht erst aus. Ich wollte nur sagen, auf meinem Schreibtisch bei der Arbeit ist nicht nur deswegen kein Papier, weil er gerade neu ist, sondern tatsächlich ist da so gut wie nie Papier. Also bei mir funktioniert's gegenüber den Kunden oder die echten Verwaltungsakte durchführen, die sind häufig immer noch auf Papier bezogen. Das Online-Zugangsgesetz soll da einiges ablösen. Doch, habe ich tatsächlich. Ich habe für mein Kind gerade einen Antrag für die Nachmittags- oder die Ganztagsbetreuung gestellt und das habe ich ganz online gemacht. Kein Papier. Gestern erst. Also, da passiert was, aber noch lange nicht alles. Und es gibt auch viele Gesetze, die sagen, hier musst du noch Papier, da musst du noch eine Unterschrift, hier ein Siegel und Siegel heißt nicht. Also, es gibt auch das qualifizierte elektronische Siegel, aber grundsätzlich ist da erstmal so ein Stempel gemeint. Heißt ja in der Behörde immer Siegel, warum auch immer. Gesiegelt wird da schon lange nichts mehr im klassischen Sinne.
Das stimmt. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das ganze Papier die ganze Arbeit macht, was die Verwaltung langsam macht. Ich glaube, was die Verwaltung langsam macht, ist, dass man alle möglichen Vorgänge hier gegenchecken lassen muss und dagegen checken lassen muss. Und dann gibt es ja noch dieses bekannte Prinzip, dass jemand, dessen Aufgabe es ist, irgendwas gegenzuchecken, bei der großen Supervision, wo die Frage gestellt wird, muss das eigentlich bei Ihnen gegengecheckt werden? Ja, ist das nötig, dass Sie da nochmal raufgucken oder können wir den ganzen Vorgang nicht abkürzen, indem wir Sie einfach übergehen, sich dann meldet und sagt, nee, das ist total wichtig, dass ich darauf gucke.
Am besten noch irgendeinen komischen Paragraphen zitiert, den keiner versteht. Ja, genau.
Richtig.
Weil jeder will ja seine Aufgabe erhalten.
Und dann sagt man, ach, ich bin jetzt hier aber ein flotter Umorganisierer. Es ist nicht wichtig, dass Sie darauf gucken. Sie werden, Ihr Raufguckrecht wird abgeschafft. Mhm. Und dann läuft der aber zum Betriebsrat und macht dann eine Megawelle, dass sein Raufguckrecht abgeschafft wird. Und dann rollt das vom Betriebsrat zurück und dann wird das geprüft und gegengeguckt. Und da hat irgendwann keiner Bock auf den Stress und dann wird beschlossen, dass der doch weiter raufguckt.
Genauso.
Und das ist das, was langsam macht. Und wenn irgendjemand das vereinfachen will, wenn irgendjemand eine Reform macht, dieser Vorgänge, das habe ich auch schon erlebt, dann läuft diese Reform, also der neue reformierte Vorgang, wird erstmal parallel geschaltet. Und dann machen alle alles doppelt.
Ja.
Dann wird ein Vorgang nach althergebrachten Vorgang abgearbeitet und gleichzeitig aber nach neuem Vorgang abgearbeitet. So. Und dann wird das irgendwann evaluiert und dann wird rausgefunden, ach, für den neuen Vorgang, da brauchen wir ja den Raufgucker nicht mehr. Aber wenn wir den nicht mehr brauchen, dann beschwert er sich beim Betriebsrat. Dann nehmen wir doch einfach mal das Beste von beiden, ne, vom alten Vorgang und neuen Vorgang und merchen das. Mhm. Und auf dem Merching kommt dann raus, dass ein Vorgang, der 12 Arbeitsschritte hatte, plötzlich 15 hat. Nämlich die 12 alten und 3 von den 9. So. Und jetzt sag mir nicht, dass das nicht so läuft.
Nee, so läuft das nicht. Ich würde sagen, es ist ein wahnsinnig aufwendiges Projekt zur Prozessoptimierung. Von den 20 Schritten können 15 reduziert werden, aber aus Verträglichkeitsgründen werden nur 3 reduziert. Und weil das Ganze in einem Jahr Widerstand findet und der ganze Overhead wegen der Prozessoptimierung kostet ja auch noch Zeit. Also ich will nicht sagen, es ist nichts gewonnen, es passiert schon was, aber die Schritte sind immer viel kleiner oder häufig. Es gibt Ausnahmen, aber sind häufig viel kleiner als erhofft. Und das ist natürlich frustrierend und alle sagen immer, ach, Prozessoptimierung ist doch Quatsch. Das ist, ich glaube, noch ein bisschen frustrierender ist dieser Overhead, den du aus der Pflege zum Thema Dokumentation, nicht nur in der Pflege, aber insbesondere hört man das ja aus der Pflege, zum Thema Dokumentation hast.
Ja, das ist eine scheußliche Sache, ja.
Alles
ja,
muss ja irgendwie auch erfasst und statistisch ausgewertet werden können. Und die Leute sind dann zur Hälfte nur noch mit Dokumentation beschäftigt und kümmern sich nicht mehr um die Leute. Und alle wundern sich, warum das so schlecht läuft.
Du hast völlig recht, die Pflege hat viel zu viel zu dokumentieren, das stimmt. Wenn das wenigstens das Ergebnis wäre, was du eben gerade in deiner blauäugigen Zukunftsgläubigkeit so leichthin dahin formuliert hast, dann könnte man das statistisch auswerten. Dem steht ja leider der Datenschutz entgegen. Du kannst nämlich nicht Patientendaten irgendwie auswerten. Na? Das sind ja seine Daten. Die kannst du nicht irgendwem geben zum Auswerten oder mit irgendwelchen anderen Daten zusammenführen. Du musst, wenn du etwas statistisch erheben willst in der Gesundheitsversorgung, dann kannst du diese Daten nicht verwenden. Dann musst du wieder eigene Daten generieren. Es gibt da Strategien, wie man solche Daten doch verwenden kann, aber da stehen die Auswerter, also das machen Epidemiologen oder Versorgungsforscher, die stehen immer mit einem Bein im Knast, weil die wenden sich an die Krankenkasse und sagen zur Krankenkasse, kannst du mir mal die Patientendaten geben? Ja. Und die Krankenkasse darf die eigentlich nicht rausgeben, außer für eigene Zwecke. Und dann sagt die Krankenkasse, ja, okay, aber das, was da rauskommt, kommt dann unser Stempel drauf. Das ist dann von unserer Kasse, weil wir können euch die nicht rausgeben für irgendwas. Ne? Und ihr könnt die schon gar nicht mit denen von einer anderen Kasse zusammenfassen, nur für unsere Kasse. Und da kommen dann immer solche Auswertungen, die AOK sagt oder ach die so. BARMER sagt oder sowas. Ja. Und dann sagt die Öffentlichkeit, die kritische Öffentlichkeit sagt, ah, die Krankenkasse sagt das. Naja, das sind ja sowieso alles Piraten. Also den glauben wir schon mal gar nicht.
Und die das Kassen stimmt, das sage ich auch immer.
Ja, du würdest das auch sagen.
Ja, natürlich.
Du bist ein kritischer Verbraucher. Die Kassenärztliche Vereinigung, die sagt auch, oh, Krankenkassendaten, ne? Die sollen sich mal nicht so haben. Ne? Weil die Kassenärztliche Vereinigung ist natürlich sozusagen der Gegner von den Krankenkassen, ne? Obwohl sie Hand in Hand arbeiten. Aber so, und die Krankenhäuser sagen auch, Krankenkassen interessiert uns doch nicht. Haben wir doch nichts mit zu tun. Und die Privatpatienten sagen, wo sind wir eigentlich? Wo sind wir eigentlich hier? Ne? Nee, das ist leider schade. Also da haben es sozialistische Systeme einfacher, wo das Persönlichkeitsrecht nicht so hoch gehängt wird. Ne? Ja, also die laufen deshalb total super, weil die können das die ganze Zeit ganz klasse auswerten. Mhm. Und deshalb wird der Kapitalismus leider verlieren. Also es ist so. kannst dich drauf einstellen, weil die Sozialisten, die kümmern sich da nicht drum. Da gibt es keine Persönlichkeitsrechte, da ist alles super.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir warten mal ab.
Mal was ganz anderes.
Ja.
Ich frage mich da seit einiger Zeit, ob man nicht viel mehr darüber reden sollte, was passiert, wenn diese ganzen Klimaziele nicht erreicht werden.
Und dann ziehen wir doch in den Harz, dachte ich.
Ja, also das ist, was passiert, du hast völlig recht. Was passiert denn, und das wird ja nicht passieren, wenn diese die Fridays for Future Leute und die letzte Generation und aber auch die Frau Professor Göbel, die sagen ja immer, wir haben ab jetzt noch 2 Jahre Zeit oder 1,5 Jahre oder vielleicht auch nur noch 1 Jahr. Was passiert denn, wenn diese Kipppunkte überschritten werden? Und das ist ja so. Also das wird ja so sein. Die Welt wird ja, also niemand, also die ganzen Maßnahmen, die da nötig werden, damit die Kipppunkte nicht überschritten werden, die werden ja nicht eingeleitet werden. Wir werden da ja genauso rein weiter dödeln, wie wir bisher rumdödeln.
Mhm.
Also es wird keine Wärmepumpen geben, es wird keine Kohlekraftwerkabschaltungen geben. Der Krieg in der Ukraine macht das. Kostet die CO2-Bilanz für ganz Europa. Also man sollte sich auf die Endzeit vorbereiten. Das wollte ich mal sagen.
Aber die Endzeit wird natürlich anders aussehen als prognostiziert. Und nicht, weil die Prognosen schlecht sind, sondern weil die Prognosen natürlich immer auf den bekannten Daten basieren. Es gibt zwei Faktoren. Das eine sind die unbekannten Dinge, dass bestimmte Kipppunkte viel schneller kippen und andere viel langsamer.
Ja.
Was weiß ich, aufforsten bringt mal gar nicht so viel. Also du kannst nicht einfach den Regenwald abholzen und dann wieder aufforsten und sagen, alles Pico. Weil du dann erstmal, ich glaube, 20 oder mehr Jahre hat der Wald beim Aufwachsen eine negative CO2-Bilanz.
Ja.
Der Golfstrom versiegt, das scheint schon so ausgemacht. Grönland wird im Laufe von 1000 Jahren allerdings wirklich endlich mal grün. Und die Antarktis, da gibt es aber im Moment eine Entwicklung. Oh, wie war das noch? Da brechen Gletscher ab und die führen dazu, dass die Strömung sich verändert und plötzlich im Zuge der Kipppunkte die Kipppunkte wieder andere Kipppunkte auslösen, die in dem Fall tatsächlich dagegen arbeiten. Also es gibt Wechselwirkungen, die wir nicht absehen können. Und das wird in 100 Jahren alles super spannend, wie sich das entwickelt hat, wenn man dann zurückguckt und sagt, ach, so ist das gekommen. Können wir im Moment nicht modellieren. Wir können nur die Kipppunkte anreißen. Und ich glaube, der heftigste Kipppunkt ist die Schmelze des Permafrosts. Und das Ding ist durch. Da kippen gerade Gigatonnen an CO2 aus den sibirischen Böden und auch sonst und Kanada, weil da einfach die CO2-Bindung nicht mehr gegeben ist, weil der Permafrost schmilzt, sagt man das so? Egal. Mhm. Und das forciert dann natürlich wieder den CO2-Gehalt der Atmosphäre und das wird nicht so schön. Es gibt allerdings, und jetzt kommt die Komponente Mensch, nicht nur die Drümmeligkeit ist entscheidend, sondern es gibt auch die Hyperaktivität oder der Aktionismus. Es gibt schon Unternehmen, die aus welchem Bestreben auch immer, also die denken vielleicht, sie tun Gutes, aber wollen natürlich damit auch Geld verdienen, die in die Atmosphäre Sachen reinkippen. Also so irgendwie was tendenziell die Atmosphäre verdunkelt. Also nicht merklich, aber sowas wie um 5%. Irgendwie gab es mal ich glaube, das läuft auch nicht unter Terraforming, aber unter Geoengineering gibt es ja verschiedene Aspekte. Dass aus irgendeinem Grund Gestein, das du ins Meer wirfst, ganz massiv CO2 bindet. Und ich habe dazu mal eine Sendung gesehen, rein Berechnung zufolge müsste man das Matterhorn in kleines Kiesgebrösel verwandeln und das dann ins Meer kippen. Und dann damit hätte man irgendwie den aktuellen CO2-Verbrauch gebunden. Dass das nicht 1:1 so umsetzbar ist, das ist jetzt erstmal eine reine Berechnungsgrundlage. Aber da wird es bestimmt Unternehmen geben, die da aktiv werden. Ach so, ich wollte noch mal sagen, ihr dürft gerne nach Irland fliegen, weil alles, was in der EU ist, was du in der EU fliegst, ob Schweiz und Großbritannien dazuzählen, weiß ich nicht, das ist gedeckelt CO2-mäßig. Das heißt, wenn du fliegst, darf jemand anders nicht fliegen. Wenn du nicht fliegst, fliegt jemand anders. Deswegen ist es egal. Innereuropäisch kannst du fliegen, was du willst. Also kostet natürlich Geld, aber das ist vom CO2-Management nicht entscheidend. Interessant wird das, was
also jetzt diese Berechnung, Gordian, die muss ich mal nachrechnen, denn ich glaube, da stimmt irgendwas nicht, aber ich wollte noch mal auf die Endzeit zurück.
Ach, die Endzeit. Ich wollte dir die Endzeit ausreden.
Und ja, zwar, warum denn? Also entweder stimmt das, was Friday for Future und die letzte Generation und Extinction Rebellion und Lützi bleibt und Hambi bleibt und dies bleibt und das bleibt. Entweder stimmt das oder es stimmt nicht. Und ich gehe davon aus, es stimmt. Gehen wir mal davon aus, es stimmt. Wie geht das denn los mit der Endzeit?
Erstens, also
in 2 Jahren wird sich nichts geändert haben, wird kein Matterhorn in der Ostsee sein.
Nee, ich glaube, das muss eher in den Südpazifik, aber das ist egal. Südatlantik hatten sie irgendwie gesagt. Die Ostsee wäre dann ja ziemlich vollgestopft.
Die Ostsee ist ja relativ groß, ne? Und vielleicht Ostsee ist zwischen 50 und 500 Meter. 500 Meter ist, glaube ich, die tiefste Tiefe. So. Und ob die jetzt 500 Meter tief ist oder 300 Meter tief, das ist der Ostsee egal.
Ich glaube, die Bindungskräfte von CO2, das Ganze muss ein bisschen verteilt werden. Du kannst nicht einfach nur das Matterhorn ins Meer versenken.
Man muss da auch irgendwie CO2 ranbekommen, ja. Also wenn sagen wir mal, du wärst, machen wir ein kleines Rollenspiel. Du hast einen Gesellschaftspodcast. So, und du hast jetzt irgendeine von diesen total engagierten jungen Frauen, die für die letzte Generation sprechen. Die hast du jetzt zu Gast. So, und die schmeißt dir jetzt irgendwie an den Kopf. Wenn wir nicht in den nächsten 2 Jahren das und das machen, dann werden Milliarden Menschen sterben. So, und dann musst du ja, dann kannst du ja nicht sagen, nee, wir kippen das Matterhorn ins Meer. Dann musst du ja konstruktiv mit umgehen. So. Und das wollte ich jetzt mal machen.
Ich finde das mit dem Matterhorn, also es muss jetzt nicht unbedingt das Matterhorn sein, wir können ja was auch aus dem Himalaya nehmen, was niemand vermisst, aber also vielleicht vermisst das doch jemand, Entschuldigung, aber worum es mir da geht, ist, der Ansatz ist ja durchaus konstruktiv. Was du willst, ist, wie stellen wir uns positiv in Anführungszeichen auf die Endzeit ein, ne?
Ja, ich denke, das müssen wir machen. Oder also, sagst du, das werden wir schon hinbekommen?
Ja, wir werden es hinbekommen, beziehungsweise dieser Planet wird es hinbekommen. Und die Frage ist, irgendwann werden viele Menschen sterben. Das ist nicht zu verhindern. Also das können wir schon jetzt nicht verhindern. Selbst wenn wir jetzt alles auf Null fahren, ist die Auswirkung des CO2-Schadens, den wir jetzt schon der Atmosphäre zugefügt haben, wir sind ja schon bei deutlich über 400 ppm oder wie war das? Irgendwie so. Die werden wir ja nicht da rauskriegen können. Das ist ein aufwendiger, schwerer Prozess. Vielleicht hilft da irgendwie Geoengineering, weiß ich nicht. Was sicherlich sein muss, ist dieses ganze Abschalten und es passiert nicht. Es passiert ja einfach nicht.
Also die Erde wird sich erwärmen.
Genau. Aber erwärmen ist ja immer so missverständlich. Ja, sie wird sich erwärmen, aber das Wetter wird extremer werden. Das heißt, du hast Sturzfluten, du hast ungeeignete Sturzregen und dann wieder extreme Trockenzeiten. Du hast total heiße Sommer, aber dann auch nicht zwangsläufig warme, milde Winter oder irgend sowas. Und es wird sich nicht einfach die Klimazone nach Norden verschieben. Das passiert zwar auch, sondern es wird allgemein ungemütlich. Es wird ein Bereich vermutlich um die Wüsten herum geben, die Wüsten sind schon jetzt ziemlich unbewohnbar, aber der einfach, Indien zum Beispiel, wird mittelfristig nur mit technischen Mitteln bewohnbar sein. Du hast dann ja Temperaturen von 50 Grad plus und irgendwann schafft der Körper das auch nicht mehr. Also wenn du Temperaturen dann irgendwann 60 Grad oder so hast in extremen Hitzezeiten, ich weiß immer nicht, wie der Körper kann ja kompensieren, aber nur wenn die Luft trocken ist. Kann dann nämlich mit Schweiß dagegen arbeiten und dann hast du den kühlenden Effekt durch die Verdunstung. Das wird in Indien oder überhaupt in feuchten Gegenden ein großes Problem. Wenn du da sowieso eine Luftfeuchtigkeit von 90% hast, dann kannst du nicht mehr schwitzen. Also dann schwitzt du noch, aber der Körper wird nicht runtergekühlt. Das ist diese, wie heißt das, Kugeltemperatur oder Kugelkörpertemperatur. Das war so ein komischer Begriff. Ich hab's nicht mehr drauf. Das ist in trockenen Gegenden, kannst du damit umgehen. Das heißt, sowas wie die Atacama. Also wenn Gegenden ausdörren, ist das nicht gut für die Landwirtschaft, aber gut vielleicht fürs Überleben. Mhm. Und wir werden aufgrund der Dürren werden wir Hunger leiden. Aufgrund von Katastrophen wird es immer wieder größere Bereiche auch in unserer Gegend. Das Ahrtal war ja nur der Anfang. Wird ständig irgendwelche katastrophalen Fluten geben. Ja, ja.
Ja, also mal ganz abgesehen vom Wetter. Ja? Du sagtest eben so leicht hin, wegen der Dürren werden wir Hunger leiden.
Mhm.
Wie wird sich das denn gestalten?
Na, ich denke mal,
also da kommen wir ja schon in Richtung Endzeit. Also wenn die Menschen Hunger leiden, werden sie ungemütlich. Also hungern wird keiner wollen.
Na? Okay, also, guck dir mal Europa an. Haben, was haben wir gebaut? Also wo wir ganz groß sind, ist zum Beispiel Frontex, die auch immer ganz, ganz toll dabei sind, wenn Menschenrechte missachtet werden, dann nicht hinzugucken. Also ob sie mitmachen, habe ich noch nicht ganz verstanden, ob sie das wirklich tun. Aber sie wissen sehr gut, was abgeht bei den Griechen, bei den Kroaten, bei den Italienern, weiß ich es nicht genau, aber schon in diversen Ländern, bei den Polen, glaube ich, bei den Ungarn, da, die bauen ja eher Zäune, aber diese ganzen Pushback-Geschichten, das läuft ja schon auf, wahrscheinlich mit der faschistischen, ist die italienische Regierung jetzt eigentlich offiziell faschistisch oder nennen die sich anders?
Die nennen sich nicht Faschisten, aber die sind in einer, die Regierungspartei, die Frau gehört zu einer Regierungspartei, die wohl mal bekennende Faschisten waren in den 60ern.
So. Ah, okay.
Aber in den 60ern waren bei uns die CDUler auch noch Christen. Also Leute werfen ja auch mal ihre Einstellung über Bord.
Mm-mm.
Also es ist ja nicht so, dass eine Partei, außer die Grünen, dass eine Partei ab Gründung bis jetzt genau dasselbe sagt und macht. Ne? Also die Grünen haben sich ja gegründet als super Umweltschutz- und Friedenspartei und das sind jetzt auch noch die Umweltschutz- und Friedenspartei. Also da geht gar nichts dazwischen. Aber bei den italienischen Protofaschisten, da hat sich offensichtlich was geändert. Also die Meloni, ich kenne ja auch nur die Berichte, die hat bisher noch keine KZs errichtet, soweit ich weiß. Also das...
Okay, aber sagen wir Protofaschisten. Also ich denke mal, Pushbacks sind keine Sache, die der jetzigen italienischen Regierung irgendwie wehtun würde. Also da.
Nee,
da
aber da passieren ja auch keine Pushbacks. Also die können die Leute ja nirgendwo hin pushen. Italien hat ja, also höchstens nach Albanien oder so, ne? Aber da kommt ja keiner vorbei. Die Leute, also die Fluchtroute ist ja über Griechenland, Rumänien, Ungarn, Österreich, Deutschland. Das ist ja die Fluchtroute. Italien hat ja nichts damit zu tun. Und Spanien macht zwar auch, macht, soweit ich weiß, auch keine Pushbacks. Die haben da einen Zaun in Afrika um ihre
Enklaven.
Was, was die da soll, ist mir sowieso ein Rätsel. Aber ansonsten machen die auch keine Pushbacks. Ja.
Moment, Pushbacks, Pushbacks sind die, wir sammeln euch ein und fahren euch im LKW wieder oder im Bus wieder zurück und setzen euch irgendwo in der Türkei aus oder sowas.
Richtig,
das, und was sind die, was? Ja, jenseits der Grenze irgendwo, wieso nicht in der Türkei?
Richtig, ja, weil da, du kannst nicht von Griechenland in die Türkei fahren, da fährst du über eine Brücke und da lassen dich die Türken nicht rüber, wenn du illegale Migranten im Auto hast. Also du kannst die Leute von Rumänien nach Griechenland fahren, ne? Aber oder von Ungarn nach Rumänien oder so, das kannst du machen.
Aber was
oder
ist
von
die...
Polen nach Weißrussland, das geht.
Belarus, sagen wir doch neuerdings.
Wir sagen neuerdings, ich weiß nicht warum, aber wir sagen neuerdings Belarus, ja.
Ja, das stimmt. Wie heißt das Vorgehen, wenn du Flüchtlingsschiffe, Schlauchboote irgendwie mit Küstenwachenschiffen abdrängst und am besten Wellen erzeugst und die vielleicht sogar, doch, die werden da teilweise sogar rübergeschleppt. Sowas gibt's ja auch.
Das wusste ich nicht. Echt?
Das würde ich sagen, es wäre so eine Art See-Pushback.
Das wird auch ein Pushback sein, ja, das stimmt.
Also da, und ich weiß aber nicht, ob das das auch in Italien gibt. Da bin ich mir nicht sicher. In Griechenland ist es dokumentiert. In Italien weiß ich es nicht. Aber ich könnte es mir auch gut vorstellen. Die sind da durchaus offen für solche Maßnahmen. Naja, ich wollte nur sagen, Europa schottet sich trotz aller hehren Menschenrechtsgeschichten ab. Und das wird massiver werden, weil die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, die nämlich dann in ihren Ländern vielleicht zu wenig zu essen haben und da natürlich aufgrund von Mangeln und Extremwetter auch die politische Situation kritischer wird und Unruhen entstehen und sowas alles. Also es gibt da schon Klimakriege. Syrien wurde ja auch schon als Klimakrieg bezeichnet, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Hat sicherlich tatsächlich die Aufstände im arabischen Frühling hatten auch mit Dürren zu tun, tatsächlich. Das ist nicht der einzige Faktor, aber spielt er damit rein. Und es gibt, glaube ich, davon müssen wir uns auch trennen, immer zu sagen, das ist jetzt ein Klimakrieg. Es ist niemals nur das eine Thema. Aber Klima wirkt sich immer stärker auf alle Länder aus. Und dort, wo sowieso schon kritische politische Situationen sind und Unruhen und Mangelversorgung, da wird das noch extremer. Das heißt, ja, die Flüchtlingsströme werden ansteigen und wir werden irgendwann sagen, geht nicht mehr, wir machen dicht. Also wir müssten eigentlich von wegen, wir haben dann ja noch so einen demografischen Wandel, müssten wir, glaube ich, jährlich über 1 Million Leute hier aufnehmen. Aber das ist mal noch ein anderes Thema. Erstmal wird Europa sagen, nee, wir machen dicht. Und ich glaube, Europa wird sich darauf einstellen, eine schrumpfende Gesellschaft zu werden, die sich aber, ja, aufgrund der Demografie und gleichzeitig sehr beschränkt nur Leute hier reinlässt, weil wir ja Probleme hätten, wenn wir mehr reinließen, die wir nicht mehr versorgen könnten. Also ich weiß nicht, wie stark und wie schnell die Versorgungsengpässe auch Europa treffen, denn wer mehr Geld hat, kann auch mehr einkaufen weltweit und den armen Ländern das, die Nahrung wegkaufen. Deswegen wird es für Europa, glaube ich, längere Zeit noch glimpflicher ausgehen als in vielen anderen Ländern, aber wir werden da auch ziemlich mit zu kämpfen haben. Und was den Anstieg des Wasserspiegels anbelangt, ich glaube, wenn alles Eis schmilzt, reden wir von 60 Metern oder sowas. Das wird erst ein Thema in 1000 Jahren sein. Also das ist Ende des Jahrhunderts geht es um 1-2 Meter, was immer schon heftig ist. Da sieht Hamburg schon mal ganz anders aus. Aber wenn es eher in den Zehnern ist, das heißt auch, das läuft erst im Laufe von Hunderten von Jahren. Das Wasser wird steigen, also dieser Waterworld-Effekt wird schon kommen, aber das braucht Zeit. Nicht unbedingt, wo du sagst, können wir uns drauf einstellen, aber werden wir einfach. Also da ist der Mensch, glaube ich, flexibel genug, um zu sagen, ja, dann machen wir da irgendwie da was draus, dann ziehen wir eben höher. Dann wird es auch wieder Mangel geben. Plötzlich wollen ganz viele in den Harz. Also wir sollten jetzt zuschlagen. Und außerdem unsere Häuser da ein bisschen befestigen. Mit so Burggräben und Mauern. Was, ja.
Genau, so wie früher. Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also wenn wir, also diese Kipppunkte, die werden wir erreichen. Also in 2 Jahren wird sich nichts ändern. Na? Also das ist genau. Das ist so, dass da passiert einfach nichts. Das ist noch nie was passiert. Also wir werden diese Kipppunkte erreichen. Und wie schnell geht das dann? Also ich meine, wann beginnt dann die Endzeit? Erleben wir die Endzeit noch? Das ist meine Frage. Also du sagst, es gibt eine Nahrungsmittelkrise. Wie stellt sich die denn dar? Ich gehe morgens zu Aldi und die haben nichts mehr. So wird es ja nicht sein.
Hatten wir doch jetzt schon. Und da brechen zum Beispiel, es brechen Lieferketten zusammen. Da muss irgendein Land schießt quer. China ist da ein schönes Beispiel. Und dann läuft erstmal im Welthandel alles nur noch halb so gut. Und einfach nur, weil es heißt, nee, die Schiffe bleiben jetzt hier oder Container brauchen wir selber oder aus welchem Grund auch immer. Pandemien sind ja auch durchaus ein Thema des, also das ist kein Klimathema, das ist eher ein Umgang mit Tieren. Ich glaube, ich habe letztens davon gehört, dass sowas wie 9 von 10 Krankheiten kommen ursprünglich von Tieren. Also kommt daher, dass wir eng mit Tieren zusammenleben. Und
Nicht eng mit Tieren zusammenleben, sondern in die Lebensräume der Tiere eindringen.
Stimmt.
Also
ja.
Tiere leben irgendwo fernab in der transsibirischen Steppe und haben aber eine fiese Krankheit. Aber da wissen wir nichts von, weil das ist einfach so eine Wolfspopulation auf irgendeinem Berg. So.
Und die hat sich auch schon dran gewöhnt.
Ja, die haben sich dran, ich meine, da sterben immer mal welche, aber die haben sich dran gewöhnt. Und plötzlich fangen wir an zu wandern und fangen an, auf diesen Berg rumzuwandern. Und dann stecken wir uns bei diesen Wölfen an.
Genau.
Weil die irgendwo hingekotet haben und wir essen die Bären oder so. Und dann kriegen wir die Krankheit. So, das ist, so passiert das. Aber nochmal zurück. Wenn diese, du guckst Lanz nicht, ne? Aber alle anderen Menschen gucken Lanz. Ja, das ist die Sendung. Also das ist eine sehr, ich meine, die ist auch fast jeden Tag, ne? Aber das ist eine sehr reichweitenstarke Sendung, ja.
Okay.
Und wenn da die Klimaaktivistinnen sitzen, dann sagen die aber nicht, China wird seine Container behalten oder so, sondern die sagen, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, dann muss das Kind in Klimakriegen kämpfen. dann muss das Kind um Wasser kämpfen. Und ich will nicht um Wasser kämpfen. So. Und das ist eine Mad Max-Welt, was da skizziert wird.
Mhm.
Und in diese Mad Max-Welt möchte ich dich jetzt entführen, weil offensichtlich glaubt die letzte Generation und größte Teile der Fridays for Future und wer nicht sonst noch immer irgendwo Wälder und Dörfer besetzt, glauben die daran, dass Endzeit zu unseren Lebenszeiten kommen wird. So, und da meine Frage an dich, was sagst du diesen jungen Leuten, wie sie sich darauf vorbereiten sollen?
Not in my backyard ist keine richtige Antwort, ne?
Not in my backyard bezieht sich auf
ich weiß.
Windrad gerne oder ja, wie bei dir, Kopfsteinpflaster gerne, aber nicht vor meiner Haustür.
Naja, und ich dachte mir, ja, Klimakriege kommen, aber nicht vor meiner Haustür. Also mein Glaube ist, die Kriege kommen, die sind vielleicht schon da, aber auf lange Sicht nicht in Europa. Also blöde Idee. Okay. Kriege kommen, aber nicht in Europa, ist jetzt irgendwie nicht ganz zeitgemäß. Das hätte ich vor 2 Jahren vielleicht sagen können.
Ja.
Also die klimabedingten Kriege. Ich behaupte mal nicht, dass der Überfall, der Angriff Russlands auf die Ukraine klimabedingt ist. Da mag man auch irgendwas noch herausfinden, aber ich gehe nicht davon aus.
Mhm.
Aber es wird Kriege geben, die auf Mangellage, auf Wetterkatastrophen und eben einfach Dürren und sowas reagieren. Und da wird es Kriege geben. Da werden wir uns gegebenenfalls auch einmischen mit irgendwelchen Truppen, wie auch immer. Aber wir werden versuchen, Europa abzuschotten. Mhm. Irgendwann wird allerdings die Problemzone, die, wenn wir so weitermachen, die das Klima anbelangt, auch Südeuropa betreffen. Und wir werden hier eher mediterran. Aber nicht so, oh schön, dann gehen wir an den Strand und alles ist super, sondern wir werden auch innerhalb Europas eine Mangelsituation haben. Aber wir können mit unseren technischen Möglichkeiten, glaube ich, sehr lange noch darüber hinweggehen. Das heißt, wir schotten uns ab. Wir bauen wirklich eine Festung Europa und erdulden Katastrophen wie Flutkatastrophe im Ahrtal oder Dürre in Brandenburg oder sonst was. Das werden wir alles machen. Wir werden natürlich auch Stück für Stück versuchen, immer noch Sachen zu machen, die den Klimawandel aufhalten. Aber eben in diesen Trippelschritten, wie wir das die letzten 50 Jahre, wenn überhaupt, gemacht haben.
Ja, und irgendwann werden wir dann umsteuern müssen, ne? Also wenn tatsächlich in 40 Jahren immer noch nicht Wasserstoff die Energiequelle ist und Bayern aufgrund von irgendwelchen sich spontan zusammenfindenden Bürgerinitiativen immer noch keine Windräder gebaut hat, dann werden wir auch irgendwann sagen müssen, ja, wir brauchen nun mal Energie, um diese Ernteausfälle zu kompensieren.
Genau.
Und um das große Elbsperrwerk aufrechterhalten zu können, das wir bauen mussten, damit Hamburg nicht untergeht.
Ja, genau.
Da machen wir doch jetzt wieder Kohle. Ja, machen wir doch jetzt wieder Kernkraft. Oder?
Irgend sowas wird kommen.
Also das ist so. Das ist, was Endzeit ist. Ne? Ich will dir nämlich mal eins, also diese jungen Leute, die von so einer Mad Max-Welt träumen, die sagen, wir müssen jetzt die Mad Max-Welt verhindern. Ich glaube, die liegen ganz dramatisch falsch.
Ich glaube, die liegen nicht falsch, aber nicht in Europa. Ich glaube, es wird eine Mad Max-Welt geben, aber sie findet in asiatischen Ländern, südasiatischen Ländern statt, vielleicht irgendwann in Südeuropa und in Afrika. Also gerade Mittel- und Nordafrika, Südafrika eher nicht. In den Amerikas kenne ich mich nicht aus. Ich weiß aber, da wird es zum Beispiel spannend, und das werden wir auch haben, die Gletscherschmelze, die uns jetzt super immer die Fluten bringt in Pakistan, auch bei uns immer sehr gerne. Irgendwann werden die Gletscher weg sein. Und was machen die Gletscher bisher? Die versorgen uns kontinuierlich mit Wasser. Und wenn die Gletscher weg sind, dann ist die Wasserversorgung in den Great Plains weg. Dann ist die Wasserversorgung in Alpennähe zumindest weg. Und die Wasserversorgung um das ganze Himalaya-Gebiet ist weg. Das wird auch noch spannend. Also Wasser als Mangel wird noch ganz interessant.
Die Gletscher versorgen uns mit Wasser, weil sie schmelzen.
Genau, aber das haben sie immer gemacht, immer im Jahreszeitenzyklus. Und auf der Basis haben wir eine kontinuierliche Wasserversorgung gehabt. Unter anderem, das ist nicht nur das, aber das ist ein wichtiger Faktor. Und es gibt einige Gegenden, die hängen von den Gletschern ab. Da wird das plötzlich Kampf ums Wasser geben, beziehungsweise muss es sehr coole Innovationen geben, wie wir aus Salzwasser wieder Trinkwasser machen. Da gibt es neue Ansätze. Ich weiß nicht, wie erfolgversprechend sie sind, aber ja, auch Innovation wird kommen. Der Mensch denkt sich in Krisen immer ganz coole Sachen aus. Aber es wird, die Krise wird Opfer bringen, auch hier. Und die Mad Max-Welt, die kann ja auch gar nicht hier sein. Die ist doch in Australien, das wissen wir doch. Aber,
das aber die, ist, wird, das
also, die wird kommen, aber,
ganz
aber nicht hier oder nicht so schnell hier. Aber es wird auch hier Kipppunkte geben, und zwar nicht nur Klimakipppunkte, sondern gesellschaftliche Kipppunkte, dass irgendwann die Gesellschaft sagt, da machen wir nicht mehr mit. Und dann wird das politische System destabilisiert. Das wird kommen.
Das politische System destabilisiert.
Oder die politischen Systeme in Europa. Irgendwann würden wir ein Europa der Autokratensysteme sagen. Also das wird mit sehr viel mehr Gewalt und weniger Freiheit möglich sein, weil entweder kommt die Klimadiktatur der Grünen oder irgendwann rebellieren die Bürger und dann haben wir die Diktatur von der rechten Seite. Also die Klimadiktatur der Grünen ist jetzt natürlich ein bisschen absurd, denn es geht da natürlich schon, dass wir uns in unseren Möglichkeiten und Rechten einschränken. Die würde ich im Übrigen sehr begrüßen, die sogenannte Klimadiktatur der Grünen. Wir müssen noch mal genau festlegen, was das umfasst, aber es gibt einfach Dinge, die wir jetzt beschränken könnten, damit wir später eben nicht in echte Diktaturen reinlaufen.
Okay, also du sagst, unsere Form von Endzeit ist gar nicht, dass wir hier Mad Max haben, sondern unsere Form von Endzeit ist, dass hier mal was eingeschränkt wird und da mal was eingeschränkt und die Leute dann irgendwann sagen, ich habe jetzt genug, lass uns mal den Süden gnadenlos beklauen und hier irgendwelche furchtbaren Umweltverschmutzungswerke bauen, das ist mir doch egal. Hauptsache, wir haben es gut.
Ja.
Das muss nicht rechts sein, ne? Also die größten Umweltverschmutzer und sich um sich selber Kümmerer waren, also Linke sind auch sehr gute Umweltverschmutzer und um sich selber Kümmerer.
Ne? Also das ist.
Also das kann auch ein Liberaler sein oder ein. Also das muss jetzt nicht mit Faschismus einhergehen.
Das nein, durchaus. Aber ich glaube schon, dass uns das einschränkt.
Ja, also du meinst, es ist keine freie Gesellschaft mehr.
Genau, die freie Gesellschaft wird damit langsam nicht untergehen.
Und das, was die Grünen machen, das, was die Grünen dann machen und sagen, du darfst jetzt nicht mehr Auto fahren, das ist dann aber noch eine freie Gesellschaft. Ist ja eigentlich auch keine freie Gesellschaft.
Das ist eine Betrachtungsweise. Ja, du darfst ja heute auch nicht irgendwie Leute erschießen. Also es gibt immer Grenzen.
Es ist vernünftige Diktatur, ja.
Diktatur ist dann natürlich Quatsch. Das ist, wenn du sagst, du darfst dies und das nicht machen, weil das unsere Lebensgrundlage zerstört, dann ist das natürlich für das Gemeinwohl. Und das ist ja sogar grundgesetzkonform, dass wir Dinge, die das Gemeinwohl erhalten, fördern und Dinge, die das Gemeinwohl zerstören oder einschränken, verhindern. Das ist ja irgendwie. Also es gibt ja auch eine Gurtpflicht und wir sind nicht in der Autodiktatur oder Ökodiktatur oder Gesundheits- oder Überlebensunfalldiktatur, keine Ahnung. Es gibt doch Regeln einfach, weil sie sinnvoll sind.
Und die Rechten machen keine Regeln, die sinnvoll sind?
Das weiß ich nicht. Will ich den Rechten jetzt nicht unterstellen, dass die Regeln machen, die sinnvoll sind. Aber was entscheidend ist, egal ob rechts oder links, werden wir einen Rechtsstaat behalten. Und wenn die Einschränkung, die Bürger irgendwann wuschig macht und sie deswegen rebellieren oder auch nur komische Parteien. Ich will gar nicht rechts oder links, das muss gar nicht das Schema sein. Aber Parteien, die falsche Versprechungen machen oder sagen, das ist jetzt ist mal Schluss mit dem Quatsch, das geht ja entweder gar nicht gut oder es geht gut innerhalb Europas oder innerhalb eines begrenzten Fokus zu Ungunsten anderer Länder und zu Ungunsten anderer Menschen. Das heißt, wenn wir sagen, nee, wir machen das jetzt wie früher, das ist ja alles blöd, dann leiden andere darunter. Sei es, weil wir das Klima wieder CO2 ausstoßen oder weil wir denen die Nahrung klauen oder sonst was.
Also eben hast du mir schon gesagt, ich würde Menschen umbringen wollen. Also ich
Nein.
würde den Leuten das Wort reden. Da traue ich mich jetzt gar nicht zu widersprechen. Aber du hast ganz eben gesagt, ja, im Grundgesetz steht hier Gemeinwohl. So. Mhm. Aber steht im Grundgesetz Gemeinwohl von Leuten in Italien oder steht Grundgesetz Gemeinwohl von Leuten in Deutschland? Wenn das Gemeinwohl von Leuten in Deutschland, wenn das eben durch Atomkraftwerke vernünftiger gefördert wird oder durch Kohlekraftwerke als durch Windanlagen, die es sowieso nicht gibt, also als durch Stromabstellen, also Zwangsstromabstellung,
ja,
von abends um 9 bis morgens um 9, dann entspricht das dem Gemeinwohl, wenn die eine Partei sagt, also mit der Versprechung anträgt, wir bauen Atomkraftwerke, ne? Während die grüne Partei sagt, wir stellen den Strom ab von abends um 9 bis morgens um 9. Mhm. Das entspricht dann nicht dem Gemeinwohl. Also nee, ich wollte nur sagen, Gemeinwohl ist eine Interpretationssache.
Absolut, es ist interpretierbar.
Also, Gemeinwohl ist ja das, was alle Leute denken, was ihnen gut, das ist auch nicht meine Sicht.
Nein, nein, ist schon klar, ist ja dem, was du sagst. Ja, ja.
Also das ist Gemeinwohl, ja klar, natürlich. Natürlich sind komische Parteien eine Gefahr. Und komische Parteien, ich sehe die nicht nur auf der rechten Seite. Also nein, ich erinnere mich, ich bin ja noch einer von den Menschen, die die DDR tatsächlich von innen gesehen haben. Das war nicht so toll. Und die Leute, die da lebten, fanden das auch nicht toll. Also jedenfalls die meisten.
Deswegen sage ich ja, die Freiheiten werden eingeschränkt und der Rechtsstaat. Das ist, glaube ich, das, genau, was die Bedrohung die ist.
Mhm. Und die Bedrohung ist, dass der Rechtsstaat eingeschränkt wird, ja.
Genau. Und ohne Rechtsstaat haben wir dann irgendwann keine Grundlage und sind dann wirklich eine, zumindest bedingt durch Willkür definierte, nicht Gesellschaften, durch Willkür definiertes System. Und das ist natürlich überhaupt nicht wünschenswert. Was dann passiert, kann man sich in alle Richtungen ausmalen.
Und du meinst, das wird durch die Klimakrise befördert?
Absolut, ja.
Aber ich kann da die Verbindung noch nicht herstellen. Also ich hatte eigentlich gedacht, wir reden jetzt darüber, ist es sinnvoll, sich Erste-Hilfe-Fähigkeiten drauf zu schaffen oder Nahkampfübungen zu machen oder ist es sinnvoll, sich so einen Rucksack zu packen mit so ein bisschen Dosenfutter und meinen geliebten E-Pass. Na, damit man, wenn die Mad Max Welt kommt, dass man dann in den Wald ziehen kann. Und du sagst, nein, das betrifft uns alles nicht. Also das, wovor die letzte Generation warnt, wird so nicht passieren. Aber was passieren kann, ist, dass die Leute plötzlich
schleichend
eine Abschottungspartei wählen.
Genau. Dass wir Stück für Stück Europa, vielleicht dann auch irgendwann innerhalb Europas, uns abschotten und sagen, uns geht's doch gut. Natürlich wird es viele Leute sagen, die sagen, so können wir das doch nicht machen, aber der Mensch ist ja denkfaul und die Verlockungen einer Partei, die sagen, ja, wir kriegen das aber so hin, ohne dass ihr euch einschränken müsst, die sind natürlich immer sehr stark. Mhm. Und dann wird es Abschottung geben und am besten irgendwann Autarkie und dann müssen wir alle im Winter Kohl essen, aber Mad Max wird vielleicht in 500 Jahren kommen, aber nicht in 100. Nicht hier, nur in Australien.
Aber du befürchtest Autokratien. Ja. Also dass die liberale Gesellschaft sich schneller zurückzieht, als sie es sowieso schon tut.
Genau.
Denn wir müssen ja konstatieren, dass die liberale freie Gesellschaft sich zurückzieht. Die Menschen wählen um uns herum. Also es gibt noch ein ganz kleines liberale Demokratien. Also wie viele liberale Demokratien von den 200 Ländern, die es auf der Welt gibt, gibt's? 12? 15, aber mehr werden es nicht sein, ne?
Es gibt so, und eine Menge von Staaten, die es sein könnten, die aber eigentlich schon am Kippen, die ihren eigenen Kipppunkt haben. Schönes Beispiel sind natürlich die USA. Die hängen ja wirklich on the edge und sind gesellschaftlich eben auch sehr schwierig dran. Und diese gesellschaftliche Spaltung gibt es in vielen Ländern, ja? Oder es gibt tatsächlich eine sehr massive Hinwendung zum Illiberalen.
Frankreich ist auch ständig on the edge.
Mhm.
Italien ist, wie du gerade eben schon gesagt hast, schon drüber.
Ja. Na,
so schlimm soll die ja gar nicht sein, aber ist schon drüber. Schweden, das liberalste Land von allen, wird auch mit einer Mitte-Rechts-Koalition reagiert. Dänemark
war mal liberalst.
Dänemark sind zwar die Sozialdemokraten am Ruder, aber was machen sie da? Ghettobildung beziehungsweise Entghettoisierung. Wenn du da migrantischen Hintergrund hast, musst du ausziehen und musst woanders hinziehen, damit nicht zu viele Migranten in einer Gegend sind. England, also dass die das immer wieder irgendwie gerade so schaffen, das ist aber auch tatsächlich immer nur so ein gerade so, ne?
Ja, auch on
the edge. Und Frankreich, das ist auch jedes Mal ganz kurz davor. Ja.
Mhm.
Und die Spanier wählen, glaube ich, Protokommunisten, oder?
Die Spanier sind leider sehr, die sind eigentlich nie richtig aus der, also aus der Franco-Zeit sind sie schon raus, aber die Spanier haben ein ganz großes Problem, dass sie eine sehr starke Spaltung haben in der Parteienlandschaft.
Ja.
Da gibt es letztendlich die Konservativen, aber die sind viel konservativer als unsere Konservativen und ich weiß nicht, ob die eine faschistische Vergangenheit haben, ob die sich davon ableiten, aber zumindest sind die auch ein Becken für, oder waren es früher für die faschistischen Überbleibsel, die in Spanien nicht gering sind. Mittlerweile gibt es ja auch noch eine faschistische Partei, die oder eine neue faschistische Partei, die da was zu melden hat. Und auf der linken Seite sind die auch sehr, sehr links, sehr viel linker als jetzt eine SPD oder sowas, ja. Also eher ja. Sozialisten.
Ja, die haben, keine Gesellschaft hat Sozialismus und Faschismus so zu Ende gedacht wie die Deutschen. Nirgendwo. Und deshalb sind die alle irgendwie ein bisschen anfälliger dafür. Und
hier, du meinst, wir haben das durch und wollen das nicht so? Ja.
Ja, wir haben das zumindest durch, ja. Mhm. Also wir haben das tatsächlich durch. Zweimal ins Extreme. Alle anderen sagen natürlich, okay, Franco mag ein Faschist gewesen sein, aber er ist nicht Hitler. Ne? Und die Italiener sagen ja auch, ja, Mussolini mag ein Faschist gewesen sein, aber war nicht Hitler. Ne? Also als schlechtes Beispiel gelten wir dann auch noch immer noch.
Ja, natürlich ist niemand so, Hitler.
Das sind die Gründe.
Diese Vergleiche finde ich aber total schwierig und ich habe immer das Gefühl, in Italien, da sagen sie ja, wir haben ihn ja selber vertrieben und in Spanien sagen sie ja, wir haben ja den Übergang irgendwie so weich gemacht und wollen das jetzt auch gar nicht. Lass mal ruhen, die alten Probleme. Und deswegen, es gibt in beiden Ländern keine echte Aufarbeitung. Ich glaube, das ist der Unterschied. Wir haben ja auch nur eine bedingte Aufarbeitung, muss man mal sagen. Und auch erst so ab den 60ern. Vorher wollten wir das ja auch gerne mal so klein halten. Du hast jetzt bei der ganzen Betrachtung die osteuropäischen Länder einfach mal ignoriert.
Ja, die osteuropäischen Länder haben eine andere Geschichte. Also das ist, die waren ja besetzt. Also von der Sowjetunion. Und außer den Sachsen fanden die das alle nicht geil. Na? Ja, ist so. Die Sachsen sind extrem russlandfreundlich, aber die Polen nicht. Mhm. So. Und und die fanden das alle nicht toll. Und die wenden sich halt, das sind illiberale Gesellschaften, aber es sind ja keine Leute in der Krise. Also sie wenden sich da ja nicht hin, weil sie von Flüchtlingen überrannt werden. Die haben ja nur so die Wahnvorstellung, sie würden überrannt werden. Ne?
Das ist ein Aspekt. Aber die Krise, die viele Gesellschaften, viele osteuropäische Gesellschaften mitgemacht haben, ist ja der sehr radikale Übergang von einer, nennen wir es sozialistische Gesellschaftsform. Ich bin von der Idee des Sozialismus und dem, was der Realsozialismus dann war, da sehe ich doch noch eine starke Diskrepanz. Aber das, was sie eben bis 1989, 1990 hatten, und dann gab es den Übergang einen ziemlich holprigen Übergang in eine kapitalistische und meistens in eine sehr gnadenlose kapitalistische Phase. Und das hat von Polen bis Russland, die baltischen Staaten sind spannend, aber die hatten sowieso noch eine eigene Situation als Sowjetrepubliken. Aber auch der ganze südosteuropäische Bereich ist ja auch davon betroffen. Das ist alles so ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, wie sich das dort entwickelt. Da habe ich zu wenig Einblick. Da bin ich eher Zuschauer, als dass ich da mir nur halbwegs eine Prognose erlauben würde.
Also in deiner,
die sind auch ganz unterschiedlich.
Deiner Ansicht nach würde jedenfalls eine Klimakrise dazu führen, dass sich Deutschland den umliegenden Ländern politisch anpasst. Also extreme Abschotter wählen. Das ist ja noch.
Ja, und die umliegenden Länder noch stärker in die Richtung tendieren.
Ja. Und den Rechtsstaat aushöhlt.
Genau.
Also Rechtsstaat aushöhlen bedeutet jetzt, ich kann nicht mehr so Klagewege beschreiten.
Genau, und du bist mehr Willkür ausgesetzt. Genau, es gibt mehr so Durchsetzung nicht mehr per Gesetz, sondern dann wird macht die Regierung irgendwie ein Edikt und dann ist das die Umsetzung, weil wir sind ja in einer Notlage.
Richtig, dann sagt die Regierung, ab jetzt entscheidet ihr Richter, wenn das und das vorgelegt wird, dann entscheidet ihr so und so. Na, die Unabhängigkeit genau. der Justiz wird eingeschränkt.
Genau.
Oder? Ja, genau. Ja, das...
Also, das ist meine Mutmaßung und ich kann das nicht genau zeichnen. Das ist einfach nur eine Mutmaßung, dass die in Krisenzeiten, die wir auf jeden Fall erleben werden, wir werden viel stärker durchgeschüttelt werden. Aber es wird, wir werden nicht hungern, also zumindest nicht im Großen und Ganzen. Aber es wird auch bei uns Mängel geben, so Supermärkte, wo Sachen nicht da sind. Sei es wegen Lieferung oder weil es weltweit einfach einen Mangel gibt. Wir werden wirklich fiese Wetterphänomene haben.
Ach, also, Claudia, diese ja Wetterphänomene, haben. Also das schreckt mich nicht so. Also, wenn man nicht gerade...
Ja, aber wenn ständig sowas kommt.
Ja, Gottchen, dann regnet das halt mal und dann stürmt das halt mal und dann kann man mal nicht mit der Bahn fahren, weil wieder ein Ast auf die Oberleitung geknallt ist. Aber diese sogenannten Wetterphänomene, das betrifft auch eher so Leute in solchen Gegenden wie Ahrtal. Ne? Also das ist jetzt keine, das ist jetzt keine Gesellschaftskrise. Das ist eine sehr, also aus Wetterphänomenen werden keine Gesellschaftskrisen entstehen, glaube ich. Eher sowas wie ich, also momentan, meine Frau hat gerade eine Kehlkopfentzündung und die Umstände, also die Wege, die wir da gehen mussten, um an das richtige Antibiotikum zu kommen, die kann ein normalsterblicher Mensch nicht gehen. Also das, was heißt, also einer, der nicht so gut vernetzt ist wie wir. Ne?
Ja.
Das wäre nicht möglich gewesen. Ne? Und das ist schon eine Krise. Also das ist eine gewaltige Krise, die momentan herrscht. Eine starke Unterversorgung mit Medikamenten haben wir. Das interessiert die Leute auch nicht so sonderlich, muss ich sagen. Also da ist jedenfalls hier noch keiner in Mad Max Klamotte auf der Straße rumgerannt für. Das, die Gesellschaft existiert als solche ja sowieso nicht. Aber die Leute sind da viel resilienter. Also denen ist das viel egaler. Na?
Ich glaube, es gibt, ja, aber ich glaube, es gibt Kipppunkte und es muss geeignete Demagogen geben, also so soziale Kipppunkte. Und wenn geeignete Populisten oder Demagogen oder wie auch immer in so einem Moment auftauchen und ihr, ich sag mal, Handwerk gut beherrschen, dann haben die massiven Einfluss. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Und wenn du sowas wie das Ahrtal jedes Jahr dreimal hast, dann werden die Leute auch schon nervös. Dann ist das nämlich nicht so, also vielleicht gibt es da auch eine Resilienz, dass wir einfach sagen, naja, ist ja, Autounfälle gibt es auch jedes Jahr 6.000, kümmert uns auch nicht. Kann sein, kann aber auch sein, dass das von den Medien anders aufgegriffen wird und plötzlich pusht sich das hoch.
Du hast, also du misstraust den Leuten, ne?
Ich misstraue denen, ja, natürlich, ja klar.
Ja, also das mit Recht. Ich misstraue ihn auch. Ich halte die Menschen auch für, also das ist nun mal so. Menschen sind gerade in der Masse unzurechnungsfähig. Ja, das sehe ich alles auch so. Aber dagegen kann man ja nichts machen. Und das kann ja alles passieren. Also auch wenn es einer Gesellschaft super gut geht, kann ein Demagoge, also diese Demagogen, die Gefahr, die halte ich für abstrakt. Also diese Demagogen, die dann kommen und die Leute, den Leuten sagen, jetzt machen wir, ja, was sollen sie denn überhaupt sagen? Also was die Kaczynskis sagen, ne? Wir wollen jetzt eine unfreie Gesellschaft. Sowas sagen die, ne?
Mhm, genau, genau. Ja, ja, ja.
Weißt du denn, wie das in Polen passiert ist? Also warum die Polen so warum die Polen damit einverstanden sind, dass die Gerichte, dass Richter eingesperrt werden? Oder weißt du, warum die Türken damit einverstanden sind, dass da die liberale Elite weggesperrt wird? Also was
ich weiß es nicht.
War das denn Mangelwirtschaft oder fehlt denen irgendwas? Oder haben die Ahrtal-Überflutung oder was ist der Grund?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, dass Versprechungen gemacht werden oder gemacht wurden, die populistischer Natur sind. Ich weiß aber nicht, welche. Deswegen kann ich das nicht sagen. So, ach, wenn wir kommen, dann wird alles wieder besser und das wird dann noch ein bisschen ausgeschönt. Und es gab meines Wissens auch ein großes Problem unter der liberalen Regierung oder ich habe schon eine Kritik mitbekommen, dass diese liberale Führung sich nicht so sehr um soziale Aspekte kümmerte. Das heißt, es gab offenbar gerade im ländlichen Bereich Verelendung, wäre jetzt zu viel gesagt, aber trotzdem ging es den Leuten nicht gut. Und die Kaczynskis haben eher das bedient und dann haben sie ja auch noch sich sehr an die Kirche rangeschmissen, was auch immer bei den Polen gut kommt. Also wo Religion wichtig ist, ist die Verbandelung von eher Illiberalen mit der Kirche ja auch mal, oder mit der Religion, je nachdem welche Religion da ist, auch ein wichtiges Thema. Das hast du in der Türkei, das hast du auch in Russland und so. Aber das ist natürlich nicht Ursache. Ursache ist, dass es den Leuten schlecht ging im Umbruch und dann kommen Populisten und sagen, ja, wir geben euch Geld. Dafür müssen wir aber die Richter abschaffen. Jetzt mal ein bisschen verkürzt. Also das war, sie versprechen etwas, was sie dann auch durchaus machen, vielleicht nicht ganz so gut, das weiß ich nicht, um gewählt zu werden und im gleichen Zug, wenn sie an der Macht sind, versuchen sie die Medien und das Rechtssystem unter ihre Fuchtel zu kriegen. Das ist so das, was ich in verschiedenen Ländern verstanden habe.
Weißt du, was sie noch machen?
Was denn?
Sie machen Identitätspolitik. Denn was die Kaczynskis gemeinsam haben mit Orban und mit Putin, ist, dass sie ihr eigenes Volk als irgendwie ein richtig gutes Volk, also als auch den anderen Volken überlegenen, als eigenes, als tolles Volk darstellen. Ne? Und ja. In Schweden heißt die Partei ja sogar so, wahre Schweden. Ne? Ich glaube, wahre Finnen gibt es auch. Ne? Und die Kaczynskis die PiS-Partei ist eine, juhu, Polen sind die coolsten Partei. Und die und Putin erzählt auch, Russland, der lässt sich ja auch ständig filmen, so zwischen alten russischen Volkstänzerinnen. Und in Ungarn ist es genau dasselbe. Juhu, die Ungarn sind die coolsten. Na? Und was die Meloni hat auch erzählt, Italien, wir sind eigentlich die coolsten. So. Und das ist Identitätspolitik. Das ist Überbetonung der Religion und Überbetonung der Besonderheit des eigenen Volkes. Betonung von Partikularinteressen, Ablehnung von universellen Interessen. Das ist ein Kennzeichen. Na? Das ist das. Und sobald hier irgendjemand kommt und sagt, ich glaube, hier passiert das so schnell nicht. Ne? Also hier sagt so schnell keiner, die Deutschen sind eigentlich die Besten.
Nee, hier muss das anders gespielt werden, das stimmt. Die Deutschen sind die Besten, damit kommen sie nicht durch. Und da in Deutschland könnte es aber auf der europäischen Ebene funktionieren.
Nee.
Aber also, du hast natürlich recht.
Von Europa sind wir sehr weit entfernt. Europa, das sind für uns Leute, die was kosten. Na? Das sind Leute, die...
Dann hast du mich missverstanden. Nicht so wie das in Italien, früher in Deutschland, in Polen, Schweden oder sonst wo läuft, sondern eher, wir sind die Besten, sondern wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns beschützen. Also wir müssen uns schützen. Da sind wir wieder bei der Abschottung. Denn Identitätspolitik bedeutet ja auch eine Art von Abschottung. Und das würde auf der europäischen Ebene eben genau die Abschottung bedeuten, die ich vorhin ansprach. Nämlich, dass wir sagen, wir sind hier für uns und wir wollen hier keinen von draußen rein haben. Am besten noch Leute, die Hunger haben. Nee, bitte nicht. Das ist nicht die Identitätspolitik, die du in den Ländern jetzt ausgemacht hast, die wir eben genannt hatten, sondern das ist schon ein abstrakteres Ding und eher auf den äußeren Feind, um es mal so auszudrücken, gemünzt.
Jede Unterscheidung zwischen uns und denen führt zu Feindschaften. Das kann gar nicht zu Freundschaften führen. Und deshalb haben die Europäer sich auch die schlauste Hymne gewählt. Alle Menschen werden Brüder. Na? Nicht alle Völker leben friedlich nebeneinander her. Das ist es nicht. Die Hymne sagt, alle Menschen werden Brüder. Das heißt, Abschaffung von Identität und ich bin anders, weil und du bist anders, weil und das Auflösung. Und wenn dieser Gedankengang schneller wächst als die Klimakrise, dann wird es auch keine Mad Max-Welt geben.
Das würde ich mir sehr wünschen, ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, aber das Interessante ist, die Verschiebung der Klimazonen auf der einen Seite und der Klima- oder der mäßigende Einfluss des Golfstroms auf der anderen Seite, der ganz Nordeuropa erfasst, bedeutet, natürlich ist das wieder zu einfach, aber für uns potenziell hat es einen ausgleichenden Charakter. Deswegen sind wir in Europa am wenigsten, glaube ich, von dieser Situation betroffen. Das ist meine Vermutung.
Ja, davon würde ich allerdings auch ausgehen, ja.
Das macht uns aber nicht als einzigen Punkt, aber weltweit als einen der wenigen Punkte, wo die Menschen hinwollen, weil sie auf der Flucht sind vor ihrem Klima, vor ihren Todeszonen. Und das wird dazu führen, dass wir sagen, wir blockieren hier alles und lassen keinen mehr rein.
Also wenn ich mir strategisch Europa so angucke, kann man nichts besser nichts besser blockieren als Europa.
Tatsächlich hat Europa die besten Möglichkeiten, sich wirklich abzugrenzen.
Ja, das ist,
ja, das ist schon, ich weiß nicht, ob ich das begrüßen soll. Das klingt für mich nicht schön, aber es klingt nicht nach Mad Max.
Nee, ne? Obwohl ich glaube, dass es schon Gegenden gibt auf der Welt, wo Mad Max gar nicht mehr so weit weg ist. Ne? Also
Australien.
Nein, auch von der Stabilität der Gesellschaft, der Seriosität der Regierung und der Durchsetzungsfähigkeit des jeweiligen Rechtssystems.
Ich glaube, wir sind so ein bisschen durch, oder? Das Bier ist auf jeden Fall alle.
Ja.
Bis dann. Tschüss.
Auf denn. Tschüss.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit. Mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.